sagen, wenn Sie einen Blick auf unsere Gesellschaft tun, auf unsere Zeit, in der wir leben, dass wir in einer Zeit von geistlichem Niedergang leben. Dass es abwärts geht, dass die Gesellschaft, in der wir uns befinden in Deutschland, nicht mehr so christlich ist, wie sie mal war. Und es gibt sicher eine Reihe Hinweise, die uns dazu führen können, so einen Schluss zu ziehen. Wir erleben Menschen, wir erleben Firmen, wir erleben Politiker, die selbstsüchtig und geldgierig sind. Wir begegnen Menschen in verschiedenen Stellen und in der Öffentlichkeit, die arrogant sind, die undankbar sind. Wir erleben Situationen, wo der eine jemand anderen beleidigt. Wir erleben durch die Nachrichten, wie viel Gewalt in unserem Land herrscht, wie viel Gewalttaten begangen werden, wie viel Missbrauch passiert. Wir erleben, dass es Menschen gibt, denen Gott einfach gleichgültig ist, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Wir erleben Menschen, die ihr Vergnügen höher stellen als alles andere. Und vielleicht bist du auch so jemand, der diese Einschätzung teilt und der diese Punkte nimmt und sagt, ja, das ist eine Beschreibung unserer Zeit, unserer Gesellschaft. Und ich bin auf der einen Seite kein Freund davon zu sagen, pauschal, so sind wir, so ist unsere Gesellschaft. Ich sehe auch positive Dinge, ich sehe auch Chancen und Möglichkeiten in dieser Zeit. Und gleichzeitig sind das aber auch Dinge, die ein Stück unsere Zeit charakterisieren. Aber vielleicht mag es dich überraschen, dass diese Begriffe, die ich eben genannt habe, keine neuen Begriffe sind. Es sind Begriffe, die es schon vor 2000 Jahren gab. Und genau mit diesen Begriffen beschreibt Paulus seine Zeit, die Gesellschaft, die römische Kultur und Gesellschaft, in der er gelebt hat. Und er schreibt in seinem Brief an Timotheus, dass diese Zeit kommt und dass sie auch schon da ist, eine Zeit von geistlichem Niedergang. Und ob wir jetzt genau in dieser Zeit sind oder nicht, das finde ich schwer zu beurteilen, weil es gibt jetzt schon 2000 Jahre Geschichte seit dieser Zeit, seit Paulus diesen Brief geschrieben hat. Und es gibt sicher genug Gründe an verschiedenen Stellen in der Geschichte, diese Punkte zu finden und zu sagen, da ist das, wovon Paulus spricht. Paulus schreibt diesen Brief an seinen Lieblingsschüler, an seinen Nachfolger, an seinen Mitstreiter Timotheus. Timotheus ist jünger als Paulus und Paulus hat ihn wie so ein Ziehsohn mitgenommen und hat ihn geprägt in seinem Dienst als Missionar, als Evangelist. Und dieser zweite Timotheusbrief, in dem wir gleich schauen wollen, ist ein ganz besonderer Brief. Es ist der letzte Brief, den Paulus schreibt. Es ist nur wenige Zeit, bevor Paulus sterben wird. Und Paulus weiß das. Er weiß, dass er sich am Ende seines Lebens befindet, dass er nicht mehr lange hat zu leben. Und er schreibt an Timotheus voller Emotionen und er gibt Timotheus Anweisungen für seinen Dienst. Er will Timotheus stärken und ermutigen für die Zeit, wenn Paulus nicht mehr da ist. Bisher konnte Timotheus immer wieder zu Paulus gehen und sagen, hey Paulus, wie machst du das eigentlich? Oder was für einen Tipp kannst du mir hier geben? Und das wird vorbei sein. Und Paulus schreibt diesen Brief in dem Wissen, dass Timotheus jetzt alleine klarkommen muss, ohne Paulus, für die Zeit, wenn Paulus nicht mehr da ist. Und er gibt ihm im Kern eigentlich eine Aussage mit, die sich auch in unserem Text gleich widerspiegelt. Er sagt, halte fest an der gesunden Lehre. Egal was passiert, Timotheus, halte an dem fest, was du gelernt hast, was du von mir gelernt hast, was dir anvertraut worden ist, was in deinem Leben wichtig geworden ist. Halte daran fest. Halte durch. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam den Schluss oder im letzten Kapitel des Briefes, dass wir dort reinschauen. In 2. Timotheus 4, die Verse 1 bis 5. Dort schreibt Paulus, daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen, verkündige das Wort. Tritt dafür ein. Es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir für dein Wort, was du uns heute Morgen schenkst. Und ich danke dir für das, was wir lernen und sehen dürfen bei Paulus und bei Timotheus. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst zu verstehen, was das mit uns zu tun hat. Und dass du in unsere Herzen redest, in unsere Zeit, in unseren Alltag. Und dass du uns veränderst, Herr, dass du uns berührst. Dass du uns stärkst und ermutigst, wo wir Ermutigung brauchen. Dass du uns überführst von Schuld, wo Schuld in unserem Leben ist. Dass du uns ausrichtest auf dich, Herr. Wir bitten dich um dein Reden jetzt. Wir bitten dich um dein Wirken an uns. Amen. Paulus beginnt den letzten Abschnitt in seinem Brief an Timotheus mit diesen Worten. Er sagt: Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Man könnte sagen, jetzt wird es nochmal richtig ernst, Timotheus. Hör nochmal genau hin, was ich dir sagen will. Und Paulus bezieht sich auf das, was er vorher gesagt hat. Er sagt, daher, weil ich das vorher geschrieben habe in den drei Kapiteln, deshalb will ich dich jetzt nochmal komplett klar ausrichten auf das, was wirklich wesentlich ist in deinem Leben und in deinem Dienst, in deinem Leben als Christ, in einer Welt, die von geistlichem Niedergang bedroht ist. Und ein paar Verse vorher schreibt Paulus diese Sätze und sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, Paulus gründet sich auf das Wort Gottes. Das macht er schon den ganzen Brief durch. Und er sagt, daran sollst du dich orientieren, daran sollst du festhalten, Timotheus. Und weil das Wort Gottes zuverlässig ist, weil du dich darauf verlassen kannst, deshalb will ich dir jetzt noch ein letztes Mal das mitgeben, was wirklich zentral ist. Was ist Paulus so wichtig? Was ist so zentral, dass Paulus dieses Vermächtnis an Timotheus unbedingt weitergeben will? Wenn Timotheus eine Sache behalten soll von Paulus, dann ist es das. Paulus wird bald sterben und er sagt, ich bitte dich eindringlich. Weil das Wort Gottes zuverlässig ist, du hast davon gehört, du bist damit aufgewachsen, du hast schon viel erlebt, auch in deinem Dienst als Christ und in deinem Leben. Aber das sollst du behalten. Ich bitte dich eindringlich. Vers 2, verkündige das Wort. Na, wenn der Klicker geht. Genau. Verkündige das Wort. Das ist die Hauptaufforderung, die Paulus dem Timotheus mitgibt. Er beschreibt dieses Wort im ganzen Brief hindurch. Er bezeichnet es als die gesunde Lehre. Das Evangelium, was Paulus von Jesus Christus selbst empfangen hat. Dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und dass er gelebt hat und dass er gestorben ist und dass er nach 3 Tagen auferstanden ist. Von diesem Jesus redet Paulus nonstop, egal wo er hinkommt. Und er nennt das die gesunde Lehre, er nennt das das Wort Gottes. Das ist zuverlässig, darauf kannst du dich verlassen. Es ist zuverlässig überliefert worden. Und Timotheus, halt dich daran. Verkündige dieses Wort. Vielleicht stehst du in der Versuchung, alles mögliche andere zu verkündigen, alles mögliche andere zu tun. Aber ich sage, darum will ich dich bitten, darum will ich dich ermahnen, halte das fest. Egal, was du sonst tust, das solltest du auf jeden Fall tun. Mit anderen Worten könnte man sagen, tritt für das Evangelium ein. Tritt ein für diese Botschaft, für diese rettende Botschaft von Gottes Gnade und Liebe, auch in Widerständen. Auch wenn Widerstände sich regen, verkündige das Wort, ruf es heraus, predige es, wo du kannst, Timotheus. Tritt für diese gesunde Lehre ein, diese gute Nachricht, die zum Leben führt. Die gute Nachricht, die nicht zum Niedergang führt, die nicht den geistlichen Tod bedeutet, sondern die geistliches Leben bedeutet. Die bei dir selbst und bei denen, die dir folgen und dir hören, dir zuhören, geistliches Leben hervorbringt. Wie soll es aussehen? Paulus beschreibt das. Er sagt, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Tritt für dieses Evangelium ein, ob es erwünscht ist oder nicht. Es gibt Zeiten, wo Menschen diese Botschaft gerne hören und es gibt Zeiten, wo Menschen diese Botschaft nicht gerne hören. Weil diese Botschaft von Gottes Gnade und Liebe eine Botschaft ist, die uns zutiefst betrifft, jeden Einzelnen. Keiner, der hier sitzt, kann sich außen vornehmen und sagen, naja, das mag irgendwen betreffen, aber mich nicht. Nein, das betrifft jeden von uns. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und jeder von uns ist mit der Frage konfrontiert, wie reagieren wir darauf? Was machen wir mit dieser Botschaft, mit diesem Anspruch Jesu? Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, decke Schuld auf, wo Schuld ist. Weise zurecht, wo es notwendig ist. Ermahne, ermutige und tröste. Und das soll und darf Timotheus tun mit diesem Wort. Weil genau das ist, was Paulus vorher schreibt, dass das Wort Gottes nützlich ist zur Überführung von Schuld, zur Belehrung, zur Stärkung, zur Ermutigung. Und Paulus sagt, verkündige das Wort, tu dies, aber nicht mit dem Hammer, nicht mit der Holzhammermethode, von oben drauf, Hauptsache ist es irgendwie los und raus, sondern tu das mit aller Geduld und Belehrung. Tu das mit Geduld. Tu das mit Geduld und mit einer klaren Aussage, mit einer gründlichen Unterweisung. Nicht einfach nur, Hauptsache, ich habe das abgehakt. Ich habe meinen Job erledigt, wenn ich dieses Evangelium dafür eintrete, das weitergebe. Nein, Paulus sagt, tu das mit Geduld. Sei geduldig dabei. Verkündige dieses Wort inmitten von Widerständen. Tritt ein für das Evangelium mitten in Widerständen. Weil Paulus ist nicht naiv. Paulus ist Realist. Er weiß, was kommt. Er weiß, Widerstände werden kommen und sind schon da. Widerstände gegen die gesunde Lehre, gegen die Botschaft von Gottes Gnade und Liebe. Und er sagt, es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Sie werden sie nicht ertragen. Sie werden dazu neigen, sich eigene Lehrer zu beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Sie holen sich Leute, die das sagen, was sie hören wollen, was ihnen ihre Seele streichelt, was sie bestätigt in ihrem Leben und in ihrer Schuld und ihrer Rebellion gegen Gott. Und Paulus setzt dagegen die gesunde Lehre, die Botschaft vom Kreuz. Sie mag für die einen zu brutal sein, dass Jesus da an so einem Kreuz sterben muss. Für die anderen mag sie zu simpel sein, das ist doch zu einfach. Ich muss nur an Jesus glauben und dann bin ich errettet. Für wieder andere mag es zu abwegig sein. Was ist das für eine kuriose Geschichte, dass Gott seinen Sohn auf die Erde schickt und er stirbt am Kreuz? Aber Paulus sagt, das ist das, woran du festhalten sollst. Das ist das, wofür du eintreten sollst. Diese Botschaft, dass Jesus den Tod besiegt hat. Er hat dem Tod alle Macht genommen. Er hat uns Leben, er hat uns ewiges Leben geschenkt. Und wir gehören zu ihm. Das ist die Botschaft, Und gleichzeitig tendieren wir dazu, ich sage das mal pauschal, alle oder die allermeisten, mich eingeschlossen, wir tendieren dazu, diese Botschaft zu ignorieren oder abzuschwächen. Sie uns irgendwie ein bisschen angenehmer, ein bisschen passender zu machen. Wir tendieren dazu, dass wir dem zuhören wollen, wonach uns unsere Ohren jucken. Ihr kennt das. Es ist schöner, Bestätigung zu haben, als jemanden, der einem sagt, das ist irgendwie aber nicht ganz so richtig. Es ist schöner, immer jemanden zu haben, der sagt, ey, es ist alles gut, wie du es machst, es ist super, wie du dein Leben lebst und wie du das entscheidest und wie du das machst. Aber jemand, der mal eine kritische Frage stellt, liebevoll, in Geduld, das wollen wir eher nicht. Dem gehen wir aus dem Weg. Und wir fragen uns vielleicht, gehe ich nächstes Mal nochmal zu dieser Person? Die Gefahr ist, dass wir die Botschaft von Jesus abschwächen. Jesus liebt uns doch alle. Da kann Gott doch nicht wollen, dass irgendjemand verloren geht. Und wir ignorieren die Realität, von der Jesus spricht, von der Hölle, von der ewigen Verdammnis und Abwesenheit von Gott. Wir sagen, wir sind zwar Sünder irgendwie, aber so sündig sind wir ja auch wieder nicht. Es gibt immerhin schlimmere Menschen und Leute. Es gibt Leute, die ganze Kriege anfangen und anzetteln. Da bin ich doch nicht so schlimm. Klar, es ist nicht alles perfekt in meinem Leben. Ich brauche aber ein bisschen Verbesserung, ein bisschen Optimierung. Aber ich brauche nicht wirklich ein neues Leben, eine Neugeburt, wie Jesus das sagt. Und schon fangen wir an, diese Dinge so ein bisschen abzuschwächen. Oder wir stellen uns die Frage, ob Jesus wirklich auferstanden ist oder nicht, das ist doch eigentlich gar nicht so entscheidend. Ich meine, da diskutieren irgendwelche Leute drüber und wir sagen, sollen sie weiter diskutieren, ob das tatsächlich passiert ist. Hauptsache, Jesus lebt in unserem Herzen heute. Das ist ein Abschwächen dieser Botschaft. Das ist eine Botschaft, wo wir uns nach unseren eigenen Ohren richten und uns Dinge anhören wollen, die uns gefallen. Und Paulus sagt, die Gefahr ist und die Folge davon ist, dass wir uns von der Wahrheit abwenden. Und als Gegenmittel, als Grundlage gibt der Timotheus genau diese Aussage, verkündige das Wort, tritt ein für das Evangelium. Ob es die richtige Zeit ist oder nicht, ob es gerne gehört wird oder nicht. Und er gibt Timotheus noch etwas mit. Er sagt, wir werden mit Widerständen zu kämpfen haben. Verkündige dieses Wort mitten in Widerständen. Wir werden mit Widerständen zu kämpfen haben. Und wenn du Jesus folgst, dann will ich dich bitten, dass du dich damit auseinandersetzt. Dass du nicht so naiv bist zu glauben, dass keine Widerstände da sind oder kommen werden. Sei Realist. Hör auf das, was Paulus sagt. Widerstände werden kommen. Und vielleicht erlebst du auch Widerstände schon jetzt in deinem Leben. Weil du Christ bist, weil du Jesus folgst, weil du Jesus bekennst. Vielleicht hast du Diskussionen auf der Arbeit, die nicht wirklich angenehm sind. Wo du sagst, eigentlich würde ich denen lieber aus dem Weg gehen. Und wenn ich kein Christ wäre, wäre es vielleicht leichter. Oder du erlebst Menschen, die dich ignorieren, die nichts mit dir zu tun haben wollen. Vielleicht sogar aus der eigenen Familie, die sich von dir abwenden, weil du Jesus folgst. Vielleicht wirst du geringschätzig behandelt. Du wirst verachtet, weil du an diese komische Botschaft von Jesus und dem Kreuz glaubst. Es sind Gefahren und Widerstände, die wir erleben werden, außerhalb von uns, die in unserer Gesellschaft sind, die vielleicht auch in unserem Freundeskreis sind oder von unserer Familie kommen. Möglicherweise auch Widerstände und Gefahren, die innerhalb von Gemeinden existieren, von anderen Christen. Hilmar und ich haben das, oder gab an verschiedenen Stellen auch immer wieder mal gesagt, dass wir im Bund Freie Evangelischer Gemeinden an solchen Kämpfen teilhaben. Wir stehen in solchen Kämpfen, wo es um die Wahrheit von Gottes Wort geht, wo es um die Frage geht, dass es einzelne Leute gibt, die sagen, Jesus ist ja nicht wirklich auferstanden. Das ist nur eine Erzählung. Und ihr mögt ein bisschen schockiert sein vielleicht, aber wir haben das an manchen Stellen schon mal gesagt. Aber das sind Kämpfe, in denen wir stehen. Das ist eine Realität, in der wir stehen, auch in Deutschland, auch in FEGs, wofür wir eintreten sollen, wofür wir eintreten müssen. Und es ist keine Überraschung, wenn wir Widerstände erleiden, wenn wir Widerständen ausgesetzt sind. Paulus schreibt ein paar Verse vorher nur, 2. Timotheus 3, Vers 12, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Hast du diesen Vers schon mal gelesen? Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Okay, erste Frage, lebst du als Christ? Und du sagst ja. Erlebst du Verfolgung? In Deutschland wahrscheinlich nicht, zumindest nicht ganz in dem Sinne, wie wir dieses Wort verstehen. Vielleicht erlebst du Widerstände, was ein Teil von Verfolgung sein kann. Aber mach dich darauf gefasst, dass es kommen kann. Paulus sagt, wenn du als Christ lebst, dann sei nicht überrascht, wenn es Widerstände gibt. Das ganz Normale in deinem Leben als Christ ist, dass du Widerstände hast. Das völlig Unnormale ist, wenn du keine Widerstände erlebst. Da gibt es zwei Erklärungen für. Entweder du erlebst gerade Gottes Segen darin und es ist wunderbar, dann sei dankbar. Oder du musst dich hinterfragen, wie lebst du eigentlich dein Christsein? Ist das vielleicht gar nicht klar genug und sichtbar genug, dass sich daran auch Leute stoßen könnten? Verkündige das Wort, tritt ein für das Evangelium mitten in Widerständen, sagt Paulus. Und fokussiere dich dabei auf das, was das Evangelium ist, was der Kern von Gottes Botschaft zu uns ist. Ich habe einen kleinen Test für euch, der ist, glaube ich, nicht so schwer, aber ich versuche es trotzdem. Ich habe 2 10-Euro-Scheine. Welcher ist echt? Also mal zeigt auf die Seite der Wand, wenn ihr sagt, der ist echt, und auf die Seite der Wand, wenn der echt ist. Ist interessant. Ich dachte, das wäre zu einfach. Ich habe super. Also ihr seid nicht einmütig. Ne? Die meisten haben noch da gezeigt, also den hier. Und die anderen noch da. Der ist nicht echt. Wenn ich euch die Rückseite zeige, seht ihr das. Der Druck ist nicht so gut geworden. Es ist zu groß. Und wenn ihr jetzt näher, ihr sitzt ein bisschen weiter weg, deswegen konnte ich das überhaupt so versuchen, glaube ich. Wenn ihr ein bisschen näher guckt, seht ihr natürlich, ihr kennt das, mit Wasserzeichen, mit allen möglichen sonstigen Sachen, hier ist nichts drauf zu sehen. Das ist ziemlich erbärmlich, ja, diese Kopie. Also wer von euch darauf reingefallen ist, müsst ihr ein bisschen aufpassen vielleicht. Ja. Aber ist vielleicht der Entfernung geschuldet, ne? Oder den Augen oder so, weiß ich nicht. Aber das ist was eigentlich selbstverständlich für uns ist. Wie identifizieren wir einen richtigen Geldschein? Wir wissen grob, also ich weiß jetzt nicht alle möglichen Details, die auf einem Original 10-Euro-Schein sind. Ich vertraue grundsätzlich darauf, dass alle 10-Euro-Scheine, die ich habe, dass sie auch echt sind. Also ich überprüfe die jetzt nicht alle. Aber wir wissen, es gibt Wasserzeichen, ja, und es gibt diese sonstigen Markierungen. Und bei den neuen Scheinen gibt es nochmal irgendwelche Special-Sachen. Und es ist sehr faszinierend, was die alles in so einen Schein reinbekommen, der dann deutlich macht, das ist ein echter Schein. Ja, und aber der Kern ist eigentlich, wie identifiziere ich einen echten und einen unechten Schein? Also jetzt, die sind einfach, aber wenn ich was Komplizierteres habe, dann identifiziere ich die so, indem ich möglichst genau weiß und kenne, wie das Original aussieht. Ja, Leute, die sich mehr damit auseinandersetzen, die wissen ganz genau, welches Wasserzeichen ist wo und sieht wie aus, ja? Und wie muss ich das gegen das Licht halten? Und wo ist was genau nochmal vermerkt? Und hier ist noch eine 10 drin, die man nur sieht, wenn man es, ne? Und so, solche Sachen. Du musst wissen, wie das Original ist, damit du alle Fälschungen unterscheiden kannst. Es macht wenig Sinn, du hast einen gefälschten 10-Euro-Schein und prägst dir ein, wie der aussieht. Und dann weißt du immer, wenn der irgendwo auftaucht, weißt du, der ist gefälscht. Aber dann kommt irgendeine andere Fälschung und du bist völlig aufgeschmissen, weil der nicht deiner Fälschung entspricht. Und du weißt nicht, ist das jetzt vielleicht doch echt? Das heißt, die einzig sichere Methode ist, festzustellen und zu wissen, was ist eigentlich der echte 10-Euro-Schein? Wie sieht der aus? Woran kann ich mir das merken? Wo sind die Merkmale, die mir das zeigen? Und genauso sagt Paulus dem Timotheus, ist das mit der gesunden Lehre, mit dem Evangelium. Er sagt, fokussiere dich da drauf. Du musst wissen, was das ist. Du musst es kennen, du musst darin leben, du musst damit vertraut sein, du musst damit mit anderen Menschen umgehen. Und wenn du das weißt, wirst du alles identifizieren können, was davon abweicht. Und wenn da irgendwas kommt, wovon du noch nie gehört hast, du wirst in der Lage sein, das zu unterscheiden. Das ist das, was Paulus dem Timotheus sagt. Tritt ein für das Evangelium, kenn das Evangelium, kenn diese Botschaft mitten in Widerständen. Und im letzten Vers schließt Paulus im Prinzip diesen gedanklichen Abschnitt ab. Und er sagt, sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden, mit diesen empfindlichen Ohren, mit den Lehrern, die sie sich holen. Und dann sagt er zu Timotheus, du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Im Gegensatz zu allen anderen, fokussiere dich genau hier drauf. Fokussiere dich hier drauf, bleib dabei. Bleib besonnen und weise. Und dann kommt nochmal dieser Satz, erdulde die Widrigkeiten. Nochmal dieser Hinweis, Timotheus, sei nicht überrascht, wenn Widerstände kommen. Sei bereit, für Christus zu leiden. Früher im Brief, also ihr könnt den ganzen Brief durchlesen, es geht schnell, und ihr merkt ständig Sachen, die miteinander verknüpft sind. In Kapitel 2, Vers 3 sagt Paulus, erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Das heißt, wenn du Jesus folgst und ihm dienst, wirst du Widrigkeiten haben und er sagt, halte durch. Und jetzt wiederholt er das nochmal und sagt, erdulde Widrigkeiten und sagt, ja, also im Prinzip sagt er, ja, wie ich das schon gesagt habe. Ich erinnere dich nur nochmal, Timotheus, ganz am Schluss, das ist so wichtig, halt daran fest. Halte durch. Tu das Werk eines Evangelisten. Verkündige das Evangelium, diese Botschaft, diese gesunde Lehre, auf die du dich ausrichtest. Und tu das mit ganzer Treue, mit ganzer Hingabe. Wie sieht es für uns als Gemeinde aus? Wie kann das für dich und für mich aussehen, einzutreten für das Evangelium, mitten in Widerständen, uns auszurichten auf das, was wirklich zentral ist, auf diese Botschaft von Gottes Rettung für uns? Was kannst du konkret tun? Was sind Dinge, die du tun kannst? Ich habe drei kurze Hinweise. Das ist jetzt nicht allumfassend. Vielleicht hast du auch schon andere Dinge mit aufgenommen. Dann nimm sie gerne mit. Unterstütze diejenigen, die dir das Wort verkündigen. Unterstütze diejenigen, die dir dieses Wort verkündigen. Das sind wir Pastoren oder Prediger sonntags. Das ist dein Hauskreisleiter. Unterstütze diejenigen, die dir das Wort verkündigen. Im Gebet, in ermutigenden Worten. Und hilf uns, das darf ich gern so sagen oder will ich gern so sagen, hilf uns, diesen Fokus klar zu haben. Prüft das, was ihr von uns hört. Wenn Hilmar, Daniel oder ich predigen, prüft das anhand von Gottes Wort. Lasst euch nicht alles Mögliche erzählen. Weil immer dann, wenn wir anfangen, das nicht zu prüfen und zu schauen, was ist eigentlich Gottes Wort, stimmt das überein, dann kann es schwierig sein. Und auch wir sind nicht davon befreit, Fehler zu begehen oder Dinge misszuverstehen. Und deswegen brauchen wir einander Korrektur. Wir brauchen das in der Gemeinde, wir brauchen das in der Gemeindeleitung, wir brauchen das als Gemeinde insgesamt. Unterstütze diejenigen, die dir das Wort verkündigen. Und lass dich überführen vom Heiligen Geist, von Gott selbst. Lass dich überführen von deiner Schuld. Höre aufmerksam zu, dass Gott zu dir redet. Lass dich tadeln, wo es notwendig ist. Lass dich ermahnen und zurechtweisen, wo es notwendig ist, wo Gott es für notwendig befindet, das bei dir zu tun. Und lass dich ermutigen von Gottes Wort. Lass es an dein Herz ran. Das kannst du tun. Ein zweiter Gedanke, tritt selbst für das Evangelium ein. Tritt selbst für das Evangelium ein, mitten in Widerständen oder auch in Widerständen. Ob es gelegen ist oder ungelegen. Tritt für diese gute Botschaft ein, da wo Gott dich hinstellt. In die Gespräche, in die Gott dich setzt. Und denk dran, dass du das mit Geduld tun sollst. Mit Geduld. Nicht streiten. Kein Streitgespräch, keine Streitdiskussion, die zu nichts führt. Es gibt wunderbare Verse, auch im 2. Timotheusbrief. Ihr merkt, es ist ein wunderbarer Brief, wo Paulus dem Timotheus das schon mitgibt. 2. Timotheus 2, Vers 24 und 25. So können wir das machen. Ein Knecht des Herrn, also jemand, der Jesus folgt, soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann. Fähig zu lehren und geduldig im Ertragen von Bosheiten. Das ist das, was wir jetzt gerade schon so ein bisschen hatten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. In dieser Haltung darfst du für das Evangelium eintreten. In dieser Haltung, geduldig im Ertragen von Bosheiten, mit Sanftmut, mit Geduld, mit Liebe, mit Wärme, mit Herzlichkeit. Tritt selbst ein für das Evangelium. Und als drittes, tue Buße. Kehr um. Wenn du diese Botschaft neu empfangen sollst, brauchst, dann tue Buße, dann kehr um. Wenn du zu denjenigen gehörst, die Paulus beschreibt, als die Widerspenstigen, ganz ehrlich zu dir selbst, du musst jetzt nicht groß zeigen, ich bin Widerspenstiger, aber wenn du ehrlich zu dir selbst bist, kommst du vielleicht an den Punkt, dass du sagst, ja, eigentlich bin ich jemand, der gegen Gott ist. Der nicht so lebt, dass es Gott ehrt und dass es auf seine Botschaft ausgerichtet ist, dann darfst du wissen, du darfst umkehren. Paulus sagt, er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Das ist Gottes Wille, dass wir erkennen, was ist eigentlich die Wahrheit, was ist das, was er für uns getan hat. Und dass wir umkehren und dass wir mit unserem Glauben reagieren. Das sind die drei Dinge, die ich dir mitgeben will. Unterstütze diejenigen, die dir das Wort verkündigen, tritt selbst für das Evangelium ein und tue Buße und kehr um. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir, dass du uns dein Wort gibst und dass du zu uns redest. Und ich bitte dich, dass du das tief in uns verankerst, Herr, dass wir unser Leben ganz auf dich ausrichten, auf deine gute Botschaft, dass wir dafür einstehen, auch da, wo es schwierig wird, dass wir zu dir stehen und dass wir bereit sind, auch Fehler zuzugeben, einzusehen, umzukehren, dass wir uns ganz im Glauben an dir festklammern. Danke, dass du ein Gott bist, der uns diesen Raum gibt, der uns die Möglichkeit gibt, immer wieder umzukehren zu dir, Herr. Amen. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Abendmahl ist die Einladung von Jesus, dass wir umkehren, dass wir neu anfangen können bei ihm. Es ist die Einladung zu Jesus, dass wir ermutigt werden, für den Platz, wo Gott uns sieht, für unseren Alltag gestärkt werden, mit dem Wort Jesu zu wissen, ja, er hat sein Leben für uns gegeben. Abendmahl ist das Ausrichten von uns auf das, was wirklich zentral ist, nämlich was Jesus für uns getan hat. Ich lade euch herzlich dazu ein und ich bitte die Helfer für das Abendmahl, nach vorne zu kommen.